Schüsse in München. Polizei präsentiert Einzeltäter. Doch ist diese Darstellung wirklich glaubhaft? Offener Machtkampf bei den Grünen. Um die Brandmauer zu retten, will die Partei jetzt gleich eine ganze Fraktion canceln. Und so dreist lügt Lauterbach. Sogar RKI-Chef spricht von Weisungen. Doch der Minister streitet sie weiter ab. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Heute Vormittag in München. Polizeiwagen rasen durch das Zentrum. Ein Hubschrauber kreist am Himmel über der bayerischen Landeshauptstadt. Dann knallen Schüsse. Im Dutzend. Am Ende ist ein Mann tot. Die Bild-Zeitung nennt ihn Emre I. Er sei Staatsbürger Österreichs, aus einer bosnischen Familie und 18 Jahre alt. Die Behörden in der Alpenrepublik hätten gegen ihn ermittelt. Unter anderem wegen Verbreitung von Propaganda des Islamischen Staates. Der Rechercheverbund von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung will dagegen wissen. Zumindest den deutschen Sicherheitsdiensten sei er nicht bekannt gewesen. Gemeint ist jener schlank und unsicher wirkende junge Mann, der auf einem Video zu sehen ist. Verbreitet wurde es über die Plattform X. An den Bildern fällt vor allem auf. Der mutmaßliche Täter wirkt nicht wie ein Islamist. Er trägt weder einen Bart noch die entsprechende Kleidung. Emre I, sollte dies tatsächlich sein Name sein, bewegt sich unsicher. Fast als glaubte er sich selbst in einem Videospiel. Als Waffe verwendet er weder Messer noch Sprengstoff, sondern ein altertümliches Repetiergewehr mit aufgepflanztem Bajonett. Sicher ist gegenwärtig wenig. Eigentlich nur nahe des Tatortes liegen das israelische Generalkonsulat sowie das NS-Dokumentationszentrum. Und es ist der Jahrestag des Olympia-Attentats von München im Jahr 1972. Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat war in der Berichterstattung daher klar. Die israelische Einrichtung war Ziel eines Attentats und das Datum bewusst gewählt. Dass das Konsulat wegen einer Gedenkfeier geschlossen war, wird nur am Rande erwähnt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte umgehend, Zitat, der Schutz israelischer Einrichtungen hat oberste Priorität. Sicher ist auch, die schnelle Festlegung auf einen anti-israelischen Anschlag lässt im Nachhinein gleich zwei Darstellungen zu. Die der islamistischen und die der rechtsradikalen Gefahr. Bereits nach dem Messeranschlag von Solingen hatten führende Politiker beides in einem Atemzug genannt. Wollte Münchens Polizei eine freie Berichterstattung über den Anschlag verhindern? Vielleicht, weil Bilder und Augenzeugen der offiziellen Darstellung widersprechen könnten. Auffallend ist jedenfalls, bereits kurz nach Beginn des Polizeieinsatzes am Vormittag veröffentlichte die Behörde Warnungen vor angeblichen Falschinformationen, verbunden mit recht unmissverständlichen Aufforderungen. So heißt es etwa über ihren Kanal auf der Plattform X. Ihr könnt uns am meisten helfen, wenn ihr Gerüchte nicht teilt. Wie genau dieser Verzicht auf eine Online-Berichterstattung in einem laufenden Einsatz von Spezialkräften helfen kann, blieb dabei unklar. Wenig später gerieten dann auch Kameraleute und Fotografen ins Visier der Ordnungskräfte. Ebenfalls auf X hieß es, der Hinweis, keine Bilder oder Videos zu posten und zu teilen, hat das Ziel, das Teilen von Falschmeldungen einzudämmen. Aufnahmen sollten demnach nicht veröffentlicht, sondern auf einer Seite der Behörde hochgeladen werden. Gründe für ihre Forderungen nannten die Ordnungshüter nicht. Beobachter verwiesen darauf, dass der Begriff Falschinformation von offizieller Seite oft verwendet wird, um unliebsame Nachrichten zu diskreditieren. Wer könnte nun tatsächlich hinter dem Anschlag von München stecken? Ex-Polizist und Bestsellerautor Stefan Schubert mit einer exklusiven Analyse für auf 1. Herr Schubert, was denken Sie denn? Steckt hinter dem Attentat wirklich die Hamas?
Also das war auch meine erste Intention, wenn man den Jahrestag mit dem islamischen Terroranschlag auf die Olympischen Spiele 1972 bedenkt. Aber mittlerweile bin ich mir unsicher. Wir sind jetzt ja Donnerstagmittag, das heißt, wir sind ja noch vor der Lage, das wird immer noch weiter aktualisiert. Es ist ja auch nicht ganz klar, ob der Täter jetzt das israelische Konsulat angegriffen hat oder das NS-Doku-Zentrum oder die Polizeistation davor. Und je nachdem, wo er zuerst tätig geworden ist, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten der Täterschaft.
Okay, also es könnten auch noch andere Tätergruppen verantwortlich gemacht werden.
Gibt es auch. Also natürlich, vor allen Dingen, wenn man das Video gesehen hat von den Tätern, was jetzt viral geht. Es sieht aus, ein junger Mann, sehr jung, sieht aus wie ein weißer Hautfarbe, hellbraune bis dunkelblonde Haare. Also natürlich könnte es auch ein Konvertit sein, würde ich eher ausschließen. Sonst, diese Konvertiten sind ja sonst oft arabischer als die wirklichen Islamisten. Das heißt, sie haben diesen Salafistenbart oder arabische Kleidung an. Also man kann nichts ausschließen zu der Zeit. Es kann sich auch um einen deutschen Angreifer handeln. Es kann sich auch um eine Amoktat handeln, jemand, der einen Hass auf die Polizei hat. Also diese drei Möglichkeiten muss man auch in Betracht ziehen.
Wer könnte denn hinter dem Anschlag stecken? Was denken Sie?
Also Islamismus natürlich, dann darf man nicht vergessen, es gibt natürlich auch eine harte Neonazi-Szene in Deutschland. Man vergisst das ja oft, weil jeder Bürger, der ein bisschen kritisch ist, ja als rechtsextrem geframed wird. Erst die Querdenker, jetzt alle, die rechts von einer linken CDU stehen. Aber natürlich gibt es auch diese Gruppierung, das könnte auch ein Hintergrund sein. Oder aber etwas Unpolitisches, jemand mit psychischen Problemen, wie man so oft in den Nachrichten liest, eine Amoktat, Hass auf die Polizei. Also ich glaube, eins von diesen dreien Profilen werden wir am Ende dann auch sehen.
Und abschließend, welches Ziel könnte denn mit dem Attentat verfolgt werden?
Ja, ich finde auch die Ausführungen erstmal ziemlich dilettantisch, wenn man so will. Also allein die Waffe, die er benutzt hat, ein altes Repetiergewehr. Das bedeutet, man muss nach jedem Schuss einmal durchladen. Man sieht bei der Schussabgabe dieser alten Waffe, dass er so nach hinten geschleudert wird, also dass ihn das überrascht, dass er kein geübter Schütze ist, dass er keine Ausbildung an der Waffe hat. Dann wollte er den zweiten Schuss abgeben, hat wohl nicht geklappt. Läuft dann auch, spaziert praktisch nach der Schussabgabe weg. Auch das kein geübter Täter, der sich auf einen Terroranschlag vorbereitet hat. Der würde ja wissen, ab dem ersten Schuss kommt die Alarmierung, kommt das Spezialeinsatzkommando, dann zählt jede Sekunde. Dann läuft man ja von Tatort zu Tatort, um Zeit zu sparen. Das schlendert er. Also sieht sehr jung aus, vielleicht auch eine Kurzschlussreaktion. Das kann man abschließend jetzt noch nicht beurteilen.
Wie werden Politik und Medien den Anschlag von München für ihre Interessen nutzen? Ganz gleich, ob der Täter nun wirklich den Namen Emrah I. trug oder eben nicht. Unabhängig davon, welches Motiv er tatsächlich hatte. In der Vergangenheit wurden jedenfalls immer wieder Amokläufe und Anschläge missbraucht, um eine politische Agenda voranzutreiben. So etwa der Anschlag auf die Synagoge von Halle in Sachsen-Anhalt. Hier Archivaufnahmen des Tatortes. Am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Yom Kippur, versuchte Stefan Ballier mit einer Waffe in den Gebetssaal einzudringen. Anschließend erschoss er zwei Passanten. Ballier galt als Einzelgänger, der sich mit Ego-Shootern radikalisiert haben und psychisch krank gewesen sein soll. Dennoch gilt die Tat bis heute als Beispiel für antisemitische Gewalt in Ostdeutschland. Nur wenige Monate später tötete der 43-jährige Tobias Rathjen im hessischen Hanau zunächst 9 Gäste eines Tanzclubs und anschließend seine Mutter und sich selbst. Der offizielle Täter soll unter paranoiden Wahnvorstellungen gelitten haben. Zudem bestritten mehrere Augenzeugen die offizielle Darstellung der Behörden. Nach ihren übereinstimmenden Angaben befanden sich mehrere Täter vor Ort. Zudem habe die Polizei bewusst nicht eingegriffen. Doch offiziell spielten diese Widersprüche nie eine Rolle. Im Gegenteil, Hanau steht bis heute für eine angebliche Eskalation rechtsradikaler Gewalt in Deutschland. Ebenfalls instrumentalisiert wurde der Mord von Ida Oberstein am 18. Oktober 2021. Der 49-jährige Mario N. erschoss gezielt den 20-jährigen Kassierer einer Tankstelle. Der Tat war ein Streit um die damalige Maskenpflicht in Geschäften vorausgegangen. In den öffentlichen Reaktionen galt das Verbrechen umgehend als angeblicher Beweis für eine Radikalisierung der Querdenkerszene. Auf Kritik reagiert Deutschlands Politik immer häufiger mit der Justiz. Allein das Außenministerium stellte seit Amtsantritt von Annalena Baerbock nicht weniger als 513 Strafanzeigen. So steht es in einer Statistik der Bundesregierung, die auf 1 vorliegt. Besonders brisant. Im Gegensatz zu anderen Ministerien hält das Ressort der grünen Politikerin die Gründe für die Anzeigen regelrecht geheim. Auch über den Stand der Verfahren führt das Auswärtige Amt angeblich keine Statistiken. Dass hier die Justiz für politische Verfolgung missbraucht wird, lässt sich also nur vermuten. Allerdings erfolgten die Anzeigen anderer Ministerien nahezu immer wegen angeblicher Beleidigung. Und die meisten dieser Fälle wurden von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Sie waren also selbst für die weisungsgebundenen Ermittler offensichtlich unbegründet. Wie viele Hausdurchsuchungen es aufgrund derartiger Anzeigen gab, ist nicht bekannt. Nach der Kündigung ganzer 8 Konten von auf1 ist nun das nächste Alternativmedium betroffen. Nun wurde auch Report24 ein weiteres Konto gekündigt. auf1 hat Chefredakteur Florian Machel gefragt, was der Grund dafür gewesen sein könnte.
Was einem genau vorgeworfen wird, erfährt man nicht. Also man bekommt irgendwann einmal ein Schreiben oder ein E-Mail von der Bank, wo drinnen steht, mit diesem und diesem Datum kündigen wir unsere Geschäftsbeziehung. Muss man einerseits sagen, das steht der Bank natürlich auch zu. Andererseits ist es natürlich merkwürdig, dass es immer die freien Medien erwischt. Und noch merkwürdiger ist natürlich auch, wenn man dann rückfragt, ja, was ist denn der Grund, dass man den nicht erfährt. Im jetzigen Fall steht, es gab eine interne Prüfung und man hat festgestellt, dass ein schwerer Verstoß gegen die Geschäftsbedingungen vorliegt. Das wäre für mich als Kunde natürlich schon interessant zu wissen, was das denn war, weil dann könnte man darauf aufpassen. Noch freundlicher wäre natürlich, wenn eine Bank einem erklärt, naja, das und das darfst du nicht tun. Dann kann man sich daran anpassen und da bleibt natürlich schon ein bitterer Beigeschmack zurück und man denkt sich, das hat möglicherweise doch politische Gründe.
Bleiben wir gleich bei diesem Punkt. Was denkst du denn, wer könnte tatsächlich hinter dieser aktuellen Welle an Kontenkündigungen stecken?
Ja, zur aktuellen Welle an Kontenkündigungen gibt es ja eine Aussage von Wiener Linksextremen, die ja ganz stolz darauf sind, dass sie genau das irgendwie bezwecken. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass diese Herrschaften bei Banken anrufen und Lügen erzählen, weil mit der Wahrheit kann man ja niemanden von uns das Konto kündigen. Und das macht es natürlich umso schwieriger, weil man mit der Bank nicht kommunizieren kann. Und normalerweise müsste man ja denken, es ist üblich, dass eine Rückfrage passiert. Ja, da hat sich irgendjemand gemeldet, irgendwas behauptet. Stimmt das? Dann kann man antworten. Das Ganze wäre natürlich dann viel demokratischer und rechtsstaatlicher. Aber darauf haben die meisten Bankhäuser offensichtlich keine Lust.
Ob nach alternativen Medien bald auch Bürger von Kontenkündigungen betroffen sein könnten, das erfahren Sie im vollständigen Interview auf www.auf1.tv. Die Nerven bei den Grünen liegen offenbar blank. Jetzt eskaliert auch noch ein Streit zwischen dem Landesverband Rheinland-Pfalz und der Fraktion im Kreistag Altenkirchen. Denn die ehrenamtlichen Abgeordneten an der Basis hielten sich nicht an die Brandmauerdoktrin. Und auch jetzt bieten sie der Parteispitze die Stirn. Konkret ging es um die Wahl des dritten Beigeordneten im Kreis. Der gemeinsame Kandidat von CDU, FDP und dem lokalen Wählerbündnis FWG kam dadurch nicht zum Zuge. Gewählt wurde stattdessen der parteilose Amtsinhaber Fred Jüngerich mit den Stimmen der Grünen und der AfD. Eigentlich ein recht normaler Vorgang, meint jedenfalls der örtliche AfD-Kreistagsabgeordnete Bernhard Kürten gegenüber auf1. Wörtlich sagte er, es handelte sich um eine geheime Wahl und Wahlen sind ein Ausdruck der Demokratie. Anders sieht das die Grünen-Führung in Mainz. In einer Stellungnahme des Landesvorstands heißt es, Zitat, für die Zusammenarbeit mit Fred Jüngerich als dritten Beigeordneten gibt es im Kreistag keine demokratische Mehrheit und somit keine Grundlage. Daher fordern wir unsere grünen Kreistagsmitglieder zum Rücktritt auf. Doch die Parteibasis bleibt offenbar standhaft. Nach auf1-Informationen denken die Lokalpolitiker nicht daran, sich aus dem Kreistag zurückzuziehen. Immer mehr Schüler in Brandenburg haben einen Migrationshintergrund und das selbst nach den offiziellen Zahlen. Ihr Anteil lag im vergangenen Schuljahr bereits bei 10,2%. Insgesamt sind dies rund 32.000 Kinder und Jugendliche. Das räumte die Landesregierung jetzt auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Volker Noting ein. Die Antwort liegt auf eins vor. Auffallend ist insbesondere der schnelle Anstieg des Migrantenanteils. Denn nur 2 Jahre zuvor lag er an den Schulen des Bundeslandes nur bei 7,2%. Die tatsächliche Zahl könnte aber noch deutlich höher liegen. Denn die Kultusministerkonferenz der Länder verwendet eine auffallend enge Definition des Begriffes Migrationshintergrund, die auch von Brandenburg übernommen wurde. Skandal um Wahlbetrug in der Schweiz. Kommerzielle Unterschriftensammler sollen systematisch betrogen haben. Dadurch könnte die Schweiz über Initiativen abgestimmt haben, die gar nie genug Stimmen erhalten hätten. Nun ermittelt die Bundesanwaltschaft mit gleich mehreren Verfahren. Wir haben unseren Korrespondenten, den Präsidenten des Schweizerischen Vereins Wir, Christian Oesch, gefragt, wie er die Vorwürfe einschätzt.
Ich denke, es handelt sich hier um das aktuelle Skandal, um die kommerziellen Unterschriftensammler. Und da besteht natürlich immer diese Möglichkeit. Und ich als Miturheber von 4 Volksinitiativen habe das selber miterlebt, dass solche Firmen, die für Geld Unterschriften sammeln, das ist aktiv wirklich der Fall. Da bin ich mich persönlich froh, wenn das wirklich in eine Investition gelangt und sich da wirklich einiges auszeigen wird. Aber es kommt auch wirklich direkt auf das Initiativkomitee drauf an, wie ethisch sie sich hier verhalten. Und vor allem müssen wir auch anschauen, dass die meisten Initiativkomitees das Geld gar nicht haben, um da 4 Franken 50 Rappen für eine Unterschrift zu bezahlen. Das ist hauptsächlich nur möglich, wenn das mit einer Partei zusammen oder sonst mit einer irgendwie möglichen kontrollierten Opposition und Sponsoren im Hintergrund von NGOs und anderen Organisationen auch unterstützt wird. Also zusammengefasst denke ich, dass das mehrheitlich Einzelfälle betreffen wird und sich da die Staatsanwaltschaft sicher diese Täter ausfindig machen kann. Da bin ich mich persönlich auch froh und ich denke, unsere Schweizer Bürger sind sich da auch froh. Und es ist ja immer überall so, dass sich da gewisse negative Sachen einschleichen. Darum, ich denke, dass deine Investigation nur Positives ausbringen wird. Vielleicht zur Frage, was bedeutet direkte Demokratie? Wir müssen uns hier vielleicht etwas Vorsicht nehmen, dass wir da nicht in eine Propagandafalle fallen, okay. Es ist möglich, dass diese Investigation auch Aussichten hat für hauptsächlich rechtskonservative Initiativen. Und in einer Demokratie, das ist ja auch meistens falsch verstanden, in einer Demokratie schlagen 51% die 49%. Mit anderen Worten, die Minderheit hat keine Rechte. Vor allem, wenn die Minderheit die Privilegien, also quasi von der Diktatur der manipulierten Mehrheit gewährt werden. Da müssen wir wirklich ganz sicher mal Ausschau halten, was bringt uns wirklich eine direkte Demokratie. Und das ist wirklich in den meisten Fällen falsch verstanden, was wir unter einer Demokratie verstehen. Also wenn unsere Mehrheit durch die Medien manipuliert wird und sich dann die Mehrheit durch manipulierte Informationen falsch entscheidet, ist eine Demokratie ganz sicher nicht ein positives Ding für uns hier in der Schweiz und auch in anderen Ländern.
So dreist lügt Karl Lauterbach uns weiter ins Gesicht. Erst am Dienstag sprach der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, vor Gericht von politischer Einflussnahme auf die Behörde während der Corona-Zeit. Wörtlich sagte er laut einem Gesprächsprotokoll von Prozessbeobachter Tom Lausen: Ja, selbstverständlich. Weisungen nehmen wir entgegen. Doch auf Nachfrage einer Journalistin des Online-Mediums News behauptet der Bundesgesundheitsminister nach wie vor das Gegenteil. Weisungen habe es, so wörtlich, in dem Sinne nicht gegeben. Es sei vielmehr auf fachlicher Ebene diskutiert worden. Beides kann nicht richtig sein und Schade stand bei einer Aussage unter Wahrheitspflicht. Anders der SPD-Politiker. Und auch dessen weitere Aussagen gegenüber NIOS wirken kaum glaubhaft. Der wissenschaftliche Stand sei beurteilt und dann gemeinsam zu einem Ergebnis gekommen. Denn wie Lars Schade vor Gericht aussagte, ging es nicht um wissenschaftliche, sondern politische Entscheidungen. Und diese wurden auch nicht gemeinsam, sondern vielmehr von oben getroffen. Besonders dreist attackiert der offenbar in die Enge getriebene Gesundheitsminister dann auch noch die Journalistin. Lauterbach wörtlich. Einen Konflikt zu konstruieren, dass jede fachliche Einmischung eine Weisung des Ministers wäre, ist nicht redlich von Ihnen. Da Lauterbach so offen dem RKI-Chef widerspricht, wollte auf eins nun von seinem Ministerium wissen. Wer hat nun gelogen? Der RKI-Chef oder etwa Lauterbach selbst? Auf diese Frage wollte das BMG selbstverständlich nicht eingehen. Auch sonst antwortet die Behörde ausweichend mit Verweis auf ein Gesetz und ein altes Zitat von Lauterbach. Das RKI wende die Leitlinie der guten wissenschaftlichen Praxis an. Unter Aufsicht des Gesundheitsministeriums heißt es auf eins gegenüber. Ebenfalls, so Lauterbachs Behörde, seien die Maßnahmen, Zitat, mehr als begründet gewesen. Aber so einfach könnte der Gesundheitsminister auch keine Lüge zugeben, ohne damit seinen Rücktritt zu riskieren. Die Energiepreise in Deutschland werden wohl erneut steigen. Was diesmal der Grund ist, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
In Nordrhein-Westfalen haben mehr als die Hälfte der vermeintlich deutschen Gruppenvergewaltiger einen Migrationshintergrund. Dies ergab eine Anfrage der nordrhein-westfälischen AfD-Landtagsabgeordneten Markus Wagner und Angie Silly Zacharias. Danach hatten im Jahr 2023 von 71 tatverdächtigen deutschen Staatsbürgern in NRW 37 einen eindeutig nicht deutschen Vornamen. Die Spitzenkandidatin des BSW in Thüringen, Katja Wolf, hat dazu aufgerufen, keinen Kandidaten der AfD zum Landtagspräsidenten zu wählen. Ihre Position begründet sie mit der Einstufung der Thüringer AfD als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz. Im Wahlkampf hatte Wolf noch ausgeglichenere Positionen zur AfD geäußert. So wollte sie beispielsweise keine Anträge ablehnen, nur weil diese durch die Alternative eingebracht wurden. In der Ukraine haben mehrere Minister ihren Rücktritt eingereicht. Dabei handelt es sich um die Minister für Rüstung, Justiz und Umwelt. Laut David Acharamia, dem Fraktionschef der Präsidentenpartei Diener des Volkes, soll es in den nächsten Wochen noch zu weiteren Kabinettsumbildungen kommen. Ihm zufolge sollen mehr als die Hälfte aller Ministerien neu besetzt werden. Bereits jetzt sind 5 Minister nur noch geschäftsführend im Amt. In Deutschland müssen sich die Gaskunden in Zukunft auf höhere Endpreise einstellen. Dies geht aus einem Vorschlag der Bundesnetzagentur zurück. Diese möchte damit die Verluste durch die Energiewende ausgleichen. Denn nach dem Willen der Ampelregierung soll zukünftig mehr mit Wärmepumpen als mit Gas geheizt werden. Das Gasnetz muss also durch weniger Verbraucher finanziert werden. Zunächst sollen die Preise um ca. 2,5% ansteigen. Tim Walz, der Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris, wird von früheren Kameraden vorgeworfen, seinen militärischen Lebenslauf geschönt zu haben. Dies berichtet die britische Tageszeitung Independent. So habe Walz sich zum Beispiel als Sergeant Major bezeichnet, obwohl er diesen Rang nicht innehatte. Einer seiner ehemaligen Kollegen wirft ihm außerdem vor, ein, so wörtlich, gewohnheitsmäßiger Lügner zu sein.
Der Skandal um eine Broschüre der sogenannten neuen deutschen MedienmacherInnen wird immer größer, denn nun wurde bekannt. Eine Broschüre des Vereins, in der Tipps für die Verhinderung von Abschiebungen gegeben werden, wurde auch von der Europäischen Union finanziert. Nicht weniger als 9 Millionen Euro flossen aus Brüssel. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Gruppe auch durch das Innenministerium von Nancy Faeser mitfinanziert wird. Auf eins wollte von der EU-Kommission wissen, welche Konsequenzen die Behörde aus dem Skandal zieht. Insbesondere, ob Brüssel die Richtlinien für Fördermittel ändern würde. Die EU-Kommission räumte gegenüber unserer Redaktion die Förderung ein, aber ohne unsere eigentliche Frage auch nur entfernt zu beantworten. Die neuen deutschen MedienmacherInnen wurden in der Vergangenheit wiederholt für ihre Regierungsnähe kritisiert. So erhielt der Verein etwa 200.000 Euro Fördergeld der Bundesbeauftragten für Medien Claudia Roth. Mit dem Geld sollte ein Projekt finanziert werden mit dem Titel Nachhaltige Strukturen für Diversität im Journalismus schaffen. Die frühere Vorsitzende der Organisation Ferda Attermann ist seit 2 Jahren Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes. Einfach nur nach Hause wollte ein 22-jähriger Ungar, der in seiner Stadt den letzten Bus verpasst hatte. Doch die Nacht an der Haltestelle verbringen wollte der junge Mann auch nicht. Stattdessen entwendete er kurzerhand einen Bus, um damit selbst nach Hause zu fahren. Allerdings wurde der Fahrer kurz vor seiner Haustür von einem Polizisten erkannt, der auch noch wusste, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Anstatt endlich ins Bett zu kommen, musste der 22-Jährige dann erst einmal mit auf die Wache. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.